Ich habe das Nervensystem wirklich unterschätzt. Wir sind in der westlichen Welt vom Nervensystem her in der Regel dysreguliert. Das heißt, wir sind unter Stress, wir sind unter vermehrter Anspannung und das insbesondere bei Menschen mit funktionellen Verdauungsbeschwerden. Insofern hat es einen unfassbaren Einfluss, positiv auf das Nervensystem einzuwirken.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
In der heutigen Folge soll es um deine Fragen gehen. Und zwar habe ich auf Instagram einen Fragesticker gepostet und werde mich heute um die Beantwortung dieser Fragen kümmern. Wir werden aufgrund der Menge der Fragen daraus zwei Folgen machen. In der Folge heute geht es um alle Fragen rund um das Thema Dünndarmfehlbesiedlung. Welchen Zusammenhang gibt es mit einer Magenschleimhautentzündung? Was hat eine Gastroparese, also eine Verlangsamung des Magens, damit zu tun? Wie wirkt sich eine Endometriose oder Verwachsungen aus auf die Dünndarmfehlbesiedlung? Was hat das Gallensäureverlustsyndrom damit zu tun? Was behandle ich zuerst? IMO oder Schimmel? Beckenboden-Dyssynergien, also wenn der Beckenboden nicht mehr gescheit arbeitet, wie hängt das mit Dünndarmfehlbesiedlung zusammen? Und noch vieles mehr wird heute Thema der Folge sein. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Die erste Frage, um die es gehen sollte, war, Thomas, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dünndarmfehlbesiedlung und der Magenschleimhautentzündung bzw. Gastritis? Und ja, den gibt es in mehrfacher Weise. Der erste Punkt wäre bei einer Helicobacter pylori-Entzündung bzw. Befall der Magenschleimhaut. Das ist ein Bakterium, was dafür berühmt wurde, unter den sauren Bedingungen im Magen überleben zu können. Und das macht dieses Bakterium, indem es Ammoniak produziert und damit die Säure puffert. Das bedeutet, der saure pH des Magens, der normalerweise bei einem pH von 1 bis 2 liegt, also extrem sauer, 7 wäre neutral, 14 wäre sehr stark basisch, also ein pH von 1 bis 2 ist unfassbar sauer, das puffert Helicobacter pylori durch die Produktion von Ammoniak auf einen pH teilweise von 5 bis 6. Also viel zu basisch für den Magen. Und das führt dann dazu, auch langfristig, dass sich die Zellen der Magenschleimhaut umbauen, was dann auch langfristig tatsächlich zu einem Mangel an Magensäure führt. Und die Magensäure dient zum einen der Verdauung, insbesondere von Eiweißen, und aber auch gleichzeitig zur Abwehr von Eindringlingen. Wenn wir jetzt zum Beispiel etwas Verdorbenes essen oder generell Bakterien mit der Nahrung zu uns nehmen und die trifft auf eine Magensäure mit einem pH von 1 bis 2, dann wird in der Regel werden die meisten Bakterien oder Eindringlinge dadurch eliminiert. Wenn ich jetzt aber durch die Helicobacter pylori-Infektion einen pH von 5 bis 6 habe, dann rutscht definitiv deutlich mehr an Eindringlingen durch in den Dünndarm und kann dann auf der einen Seite dafür sorgen, dass die sich dort niederlassen, können auch zu unterschiedlichen anderen Problemen führen. Und wir haben natürlich auch auf der anderen Seite das Thema, dass die Verdauung an sich gar nicht richtig gut funktioniert. Wir haben auf der einen Seite das Thema, wenn wir einen zu hohen Magen-pH haben, dass auch der Mageneingang nicht richtig schließt. Das ist jetzt für die Dünndarmfehlbesiedlung nicht so interessant. Das ist interessanter für das Thema Sodbrennen. Aber auch der gesamte Ablauf in der Verdauung funktioniert nicht so richtig. Normalerweise ist das so, wir haben einen sauren pH im Magen. Wenn alles dann schön zerkleinert ist, dann rutscht das durch eine Engstelle am Ende des Magens in den Dünndarm. Und dort werden dann die Enzyme der Bauchspeicheldrüse und die Gallensäuren dazugegeben. Und diese Säfte sind extrem basisch. Das heißt, die neutralisieren normalerweise auch wiederum die Säure des Magens. Und warum ist das so relevant? Das ist insofern relevant, dass die Enzyme in zum Beispiel dem Bauchspeicheldrüsensekret idealerweise bei einem bestimmten pH auch arbeiten. Das heißt, der Säure- oder Basengehalt im Dünndarm, wo wir uns dann jetzt befinden, ist relevant dafür, dass die Verdauungssäfte und die darin enthaltenen Enzyme ihre Arbeit machen können. Haben wir jetzt einen zu hohen Magen-pH, dann beeinflusst das auch wiederum die Verdauungsleistung im Dünndarm. Was einfach bedeutet, wir haben wahrscheinlich eine nicht so gute Aufspaltung der Verdauungsbestandteile der Nahrung. Was bedeutet, dass wir nicht das so gut aufnehmen können. Das kann uns dann Nährstoffe klauen. Und auf der anderen Seite bietet es natürlich für alles, was eh schon im Darm ist, optimale Wachstumsbedingungen, weil es natürlich ein wahnsinniges Angebot an Nahrung gibt. Das kann sich auf den Dünndarm beziehen, aber das wird sich dann auch mittelfristig auf den Dickdarm beziehen, wo wir Milliarden von Bakterien sitzen haben. Und auch die können dann sich fehlbesiedeln, weil alles, was du fütterst, wächst entsprechend gut und das, was halt keine Nahrung kriegt, das verhungert. Und wenn es jetzt auf einmal ein komplettes Überangebot an Nahrung gibt, dann kann das durchaus zu eben Fehlbesiedlungen und auch einer Dünndarmfehlbesiedlung führen. Das ist jetzt quasi der eine Teil bei einer Helicobacter pylori-Infektion. Wir haben aber auch noch aus anderen Gründen eine atrophe Gastritis, nennt man das. Das kann autoimmunbedingt sein, wo aufgrund einer Autoimmunerkrankungen die säurebildenden Zellen im Magen angegriffen werden. Und auch das führt wiederum zu einem zu hohen Magen-pH mit allen Nebenwirkungen bzw. Folgen, die ich gerade aufgezählt habe. Somit haben wir den Zusammenhang, Gastritis kann mit einer Dünndarmfehlbesiedlung zusammenhängen. Häufig erlebe ich es auch, wenn wir eine Dünndarmfehlbesiedlung haben und es viel Gas produziert wird, dann kann dieses Gas im Darm auf den Magen drücken und auch dort einfach dann eine funktionelle Verdauungsproblematik hervorrufen, was dann in Gastritis-Beschwerden oder auch Sodbrennen münden kann. Also insofern ja, definitiv hier gibt es einen Zusammenhang und abschließend insbesondere bei der dritten Form der Dünndarmfehlbesiedlung, der Schwefelwasserstofffehlbesiedlung, ist es so, dass wir besonders häufig Beschwerden aus dem Magen berichtet bekommen. Dann ein Thema, was auch leider relativ häufig ist, ist das Thema Dünndarmfehlbesiedlung und Gastroparese. Gastroparese, da steckt das Wort Gaster drin, der Magen, und die Parese, die Lähmung. Das ist etwas, wenn der Magen eben nicht mehr richtig funktioniert von der Entleerung her und alles mögliche an Nahrungsbestandteile, vor allem die festen Bestandteile, aber zum Teil auch die flüssigen, zu lange im Magen verbleiben. Hier gibt es auch gute Untersuchungen, dass das eine Erkrankung ist, die bei der Dünndarmfehlbesiedlung besonders häufig vorkommt, beziehungsweise besonders häufig, häufiger, als es in der Normalbevölkerung vorkommt. Und mit der Gastroparese haben wir mehrere Probleme. Das erste Problem ist überhaupt schon mal die Diagnostik. Und zwar die Diagnostik mittels Atemtest funktioniert so, dass wir einen Zucker zu uns nehmen, der normalerweise, sage ich mal, mit verhältnismäßig standardisierter Zeit den Dünndarm erreicht und den Dünndarm auch durchläuft. Und wenn wir jetzt eine Gastroparese haben, also eine Lähmung des Magens, nenne ich es jetzt mal, dann kann es sein, dass diese Flüssigkeit, die wir zu trinken bekommen, viel länger im Magen verbleibt und wir dann eben vielleicht einen Übertritt der Flüssigkeit in den Dünndarm erst nach 2 Stunden haben. Und dann ist die ganze Interpretation des Atemtests komplett falsch. Also die Problematik fängt hier sehr, sehr früh an. Auch hier haben wir das Thema, dass die Verdauung natürlich nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und ja, es ist tatsächlich, es lohnt sich meines Erachtens, wenn es darum geht, viel Völlegefühl, viel Aufstoßen, viel Sodbrennen auch das Gefühl, dass der Magen irgendwie gar nichts machen würde, man sehr schnell nach dem Essen eben sich auch voll fühlt, an das Thema Gastroparese zu denken. Insbesondere im Zusammenhang mit der Dünndarmfehlbesiedlung kommt es eben häufiger vor als in der normalen Bevölkerung. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das abklären zu lassen. Die, sage ich mal, konventionellste und halbwegs gut verfügbare Methode ist die Magenszintigraphie. Sie wird aber in dem Patientenkollektiv, was ich betreue, immer noch relativ selten durchgeführt.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf.
Die nächste Frage, die ich bekommen habe, Thomas, welchen Zusammenhang bzw. gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dünndarmfehlbesiedlung und der Endometriose bzw. mit Verwachsungen im Bauch? Und ja, die kurze Antwort ist, hier gibt es mehrere Zusammenhänge. Und zwar die Dünndarmfehlbesiedlung, das heißt die Vermehrung von Bakterien im Dünndarm, ist eine Folge von einer anderen Problematik. Man könnte auch sagen, die Dünndarmfehlbesiedlung ist ein Symptom einer anderen Problematik. Das heißt, es ist nicht die Ursache per se. Und eine Möglichkeit, warum eine Dünndarmfehlbesiedlung überhaupt entstehen konnte, ist das Thema Verwachsungen. Die können nach theoretisch jeder Operation im Bauchraum entstehen, auch wenn es quasi nur eine Laparoskopie ist. Das heißt, wenn man nur mal reinschaut, diagnostisch und gar nichts schnibbelt, kann es nach dieser Laparoskopie schon zu Entzündungen, zu kleineren Entzündungen im Bauch kommen. Und Entzündungen können dann zu Verwachsungen führen. Und wenn es dumm läuft, können davon zum Beispiel Dünndarmschlingen beteiligt sein, die dann sich nicht mehr so frei bewegen können, wie sie sich eigentlich bewegen sollten. Das führt dann zu einer Verlangsamung des Dünndarmsabschnittes und diese Verlangsamung bildete dann die Grundlage dafür, dass die Bakterien sich eben an dieser verlangsamten Stelle ansiedeln können. Und bei dem Thema Endometriose haben wir das nochmal in der Potenz. Hier haben wir, wenn man es eher umgangssprachlich betrachten möchte, versprengte Gebärmutterschleimhaut, das heißt Schleimhautzellen, die auch einem gewissen, dem Zyklus der Gebärmutterschleimhaut unterliegen. Das heißt, mit Schleimhautaufbau, Abblutung kann das zusammenhängen und das führt dann kann zyklisch zu Entzündungen und Verwachsungen führen oder die Endometrioseherde können sich auch auf den Darm direkt setzen und damit eine Verlangsamung verursachen. Das heißt, wir sehen bei Endometriose-Patienten leider eine Häufung der Dünndarmfehlbesiedlung. Plus in der Endometriose gibt es auch den sogenannten Endobelly. Der Endobelly ist auch eine Form von Blähbauch. Die muss nicht mit der Dünndarmfehlbesiedlung zusammenhängen. Das ist eine eigenständige Problematik der Erkrankung der Endometriose. Wenn dich das Thema interessiert, ich habe zwei Folgen mit Elisabeth Belzer aufgenommen zu dem Thema Endometriose. Das ist schon ein bisschen her, aber schau gerne mal in den früheren Folgen nach Elisabeth Belzer Endometriose. Da findest du zwei sehr, sehr spannende und ausführliche Folgen zu dem Thema Endometriose. Also, ja, wenn Endometriose im Raum steht, dann unbedingt auch an das Thema Dünndarmfehlbesiedlung denken, wenn insbesondere Verdauungsbeschwerden wie Blähbauch, Durchfall oder auch Verstopfung vorhanden sind. Hier gibt es einfach eine deutliche Häufung der Thematik. Nächstes Thema, was ich gefragt wurde, Gallensäureverlustsyndrom. Was hat das mit der SIBO zu tun? Und das Thema Gallensäureverlustsyndrom, da müssen wir uns einmal damit beschäftigen. Wie funktioniert denn überhaupt das mit der Gallensäure? Die Gallensäure wird in der Leber gebildet. wird dann in die Flüssigkeit der Gallenblase quasi abgegeben. Die Gallenblase ist nur ein Speicher, die Gallenflüssigkeit eben aufbewahrt, bis eben eine Mahlzeit kommt. Dann gibt sie das pulsativ beziehungsweise am Stück einmal ab. Und das heißt, die Gallensäure kommt dann am oberen Teil des Dünndarms direkt hinter dem Magen zum Speisebrei dazu, unterstützt uns hier vor allem in der Fettverdauung, wandert mit dem gesamten Dünndarm und dem Speisebrei mit, um dann im letzten Abschnitt des Dünndarms, dem terminalen Ileum, wieder eingesammelt zu werden. Das heißt, das ist ein Kreislauf. Oben im Dünndarm geht's rein, unten im Dünndarm geht es wieder raus aus dem Darm. So ist der normale Verlauf. Nur ein kleiner Teil verbleibt im Normalfall im Darm und wird dann über den Stuhlgang mit ausgeschieden. Das Gallensäureverlustsyndrom, wie der Name schon sagt, hier funktioniert die Aufnahme im letzten Abschnitt des Dünndarms nicht. Es treten vermehrt Gallensäuren in den Dickdarm. Die führen dort gerne auch dann zu Durchfällen und wir verlieren die Gallensäuren dann über den Stuhl. Und jetzt gibt es unterschiedliche Gründe, wie es zu so einem Gallensäureverlustsyndrom kommt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel bei Morbus Crohn-Patienten. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die in bis zu 80% der Fälle, wenn sie vorliegt, das terminale Ileum, also den letzten Abschnitt des Dünndarms, befällt und dort zu Entzündungen und zum Teil auch zu Vernarbungen führt. Das bedeutet, ein vernarbtes Gewebe kann natürlich die Aufnahme nicht mehr so gut durchführen wie ein gesundes Gewebe. Und dann kann es genau dazu kommen, dass eben die Gallensäuren hier nicht mehr so gut aufgenommen werden. Die treten dann in den Dickdarm über und können hier nochmal Durchfälle, die beim Morbus Crohn ja auch vorkommen können, verstärken. Das wäre dann ein Grund für ein Gallensäureverlustsyndrom. Und ein anderer wären tatsächlich die Dünndarmfehlbesiedlung. Die Bakterien, die nämlich im Dünndarm sitzen, können die Gallensäuren umbauen. Und diese umgebauten Gallensäuren sind dann auch nicht mehr aufnahmefähig, was dann auch wieder dazu führt, dass sie in den Dickdarm gelangen, mit allen Folgen. Ja, dementsprechend, wenn ich Gallensäuren vermehrt im Dickdarm nachweisen kann über eine Stuhlprobe, ist das sogar für mich ein indirektes Zeichen, nochmal den Dünndarm auf die Dünndarmfehlbesiedlung genauer zu untersuchen. Ich habe nämlich in vielen Fällen dann darüber eine Dünndarmfehlbesiedlung entdeckt und nach der Behandlung der Dünndarmfehlbesiedlung war auch das Gallensäureverlustsyndrom weg. Das würde im Falle einer Vernarbung wie beim Morbus Crohn natürlich nicht funktionieren. Hier ist es leider dann meistens ein permanenter Zustand, weswegen man dann zum Beispiel auch Gallensäurebinder einsetzen muss, um das Thema des Durchfalls besser in den Griff zu bekommen. Also, es gibt unterschiedliche Formen des Gallensäureverlustsyndroms. Manche, das sind die sogenannten sekundären Gallensäureverlustsyndrome, wie bei der Dünndarmfehlbesiedlung eben, kann man wieder losbekommen. Die primären, wie beim Morbus Crohn, leider nicht. Ja, die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist: Thomas, was behandelt man zuerst? Eine IMO, also eine Methanfehlbesiedlung, die kann sowohl im Dünn- als auch im Dickdarm vorkommen, oder Schimmel? Und das Thema Schimmel, das weiß ich jetzt nicht, wie es genau gemeint ist, ob es jetzt bezogen ist auf Schimmel primär im Darm oder auf Schimmel, sag ich mal, in der Umgebung. Die kann sich ja dann auch wiederum im Darm niederschlagen. Das ist ein bisschen eine fiese Kombination. Und zwar, wenn Pilze und Bakterien zusammenkommen, dann kann es zu einer verstärkten Biofilmbildung kommen. Ein Biofilm ist quasi wie ein Schutzschild von lebenden Organismen, insbesondere Bakterien, aber auch eben Pilzen. Und man kann sich das so vorstellen, dass sich im Falle von Bakterien die Bakterien an die Hand nehmen, die bilden eine Gemeinschaft und über diese Gemeinschaft ziehen die dann eine Schleimkappe. Und diese Schleimkappe schützt sie dann vor anderen Einflüssen, wie zum Beispiel auch vor Einflüssen von Gallensäuren, Magensäuren oder auch von Präparaten, die wir zur Therapie einsetzen. Wenn in dieser Gemeinschaft dann auch noch Schimmelpilze sich dazugeben, dann kann der Biofilm, oder so hat man herausgefunden, nochmal hartnäckiger sein. Also insofern würde ich versuchen, beides immer gleichzeitig anzugehen. Beim Schimmel ist es ein bisschen kompliziert. Wenn das jetzt, sage ich mal, jemand ist, der in Anführungsstrichen nur eine Dünndarmfehlbesiedlung oder nur Reizdarmbeschwerden hat, dann würde ich meistens beides gleichzeitig attackieren. Wenn das jetzt eher um jemanden geht, der in Richtung einer Mastzellaktivierungsstörung geht, da kann Schimmel auch ein Trigger sein für dieses Mastzellaktivierungssyndrom. Und wenn dann jemand in einer Umgebung lebt, die mit Schimmel belastet ist, dann kann es in vielen Fällen wichtig sein, hier erstmal sich aus dem Schimmel rauszubewegen, die Schimmelpilze dann im Nachgang abzuleiten, die eigene Entgiftung zu unterstützen und erst im letzten Schritt den Schimmel anzugreifen, weil der Schimmel, wenn er angegriffen wird, nochmal Mykotoxine, also die Giftstoffe des Schimmels, vermehrt freisetzt, um sich eben gegen diesen Angriff zu wehren. Hier gibt es ganz viele tolle Informationen bei meiner amerikanischen Kollegin Dr. Jill Christa, bei der ich auch die Ausbildung zu dem Thema Schimmel gemacht habe. Das ist wirklich super, super spannend. Wie gesagt, es hängt ein bisschen vom Kontext ab. Wenn es sich jetzt mal, sage ich mal, um einen normaleren Verlauf, um einen normaleren Erkranken handelt, dann würde ich versuchen, die IMO und den Schimmel parallel zu attackieren, um eben dieses Thema Biofilmbildung, Aufbrechung und Beseitigung der Thematik dann gemeinsam anzugehen. Ja, eine weitere super spannende Frage, die ich bekommen habe, ist, Thomas, Beckenboden-Dyssynergien, hängen die mit der Dünndarmfehlbesiedlung zusammen? Man muss wissen, dass der Beckenboden ist quasi der untere Abschnitt unseres Bauchraums und der obere Abschnitt ist unser Zwerchfell, worüber dann die Lunge und das Herz kommt. Wenn wir einatmen, dann senkt sich in der Regel das Zwerchfell und der Druck in unserem Bauchraum wächst. Hier hat auch der Beckenboden, der nimmt teil an dieser Bewegung. Und wenn das Ganze in einer Dyssynergie, also einer Fehlfunktion unterwegs ist, oder ja, wie soll man sagen, also wenn das halt nicht funktioniert, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass paradoxerweise unser Anus, also quasi unser Schließmuskel, verkrampft, was in der Folge zu Entleerungsstörungen auf der Toilette führen kann oder auch zu Verstopfung. Und man hat auf jeden Fall gesehen, dass da bei diesen Beckenboden-Dyssynergien es häufiger zu Dünndarmfehlbesiedlungen kommt. Und die Theorie dahinter ist, dass durch die Verstopfung bzw. das Stauen, die nicht ausreichende Entleerung, das Ganze sich eben doch zurückstaut und eine bakterielle Fehlbesiedlung begünstigt. Ich persönlich glaube, dass diese Beckenboden-Dyssynergien sehr viel häufiger sind, wie wir so ursprünglich glauben oder annehmen, einfach weil wir auch unseren Beckenboden viel weniger trainieren. Wir sitzen sehr, sehr viel, haben ja einfach weniger Anspannung in unserem Beckenboden beziehungsweise einfach weniger Training im Alltag. Zusätzlich, wenn wir sehr verspannt sind, weil wir viel Stress haben, erlebe ich auch ganz häufig, dass unser Zwerchfell verkrampft und das nimmt eben ja auch teil an diesem ganzen Orchester zwischen Zwerchfell, Beckenboden und eben dem Bauchraum. Insofern, Atmung ist ja auch für unser Nervensystem ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn wir ein verkrampftes Zwerchfell haben, kann das auch wie eine Stressrückkopplung auf unser Nervensystem wirken. Diejenigen von euch, die vielleicht Sänger oder Sängerinnen sind, die wissen, welchen Einfluss das Zwerchfell auf die Atmung hat und ja, was passieren kann, wenn eben das Zwerchfell hier stark verkrampft. Genau. Dann, ich habe einige Fragen zu dem Thema IMO bekommen, das heißt dieser Methanfehlbesiedlung, die ja sowohl im Dünn- als auch im Dickdarm oder parallel auftreten kann. Und hier wurde gefragt, was kann man machen, wenn die pflanzliche Therapie bei der IMO nicht funktioniert hat. Insgesamt wissen wir, dass die Methanbakterien, beziehungsweise es sind keine Bakterien, es sind Urbakterien, sogenannte Archaeen, zum Teil sehr, sehr hartnäckig sein können. Deswegen forscht auch Dr. Marc Pimentel an speziellen Medikamenten, um eben diese hartnäckigen Fälle zu adressieren. Also insofern ist es erstmal vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass eine Therapierunde mit pflanzlichen Präparaten hier nicht ausgereicht hat. Bei den Archaeen ist es so, erstmal ist es wichtig zu wissen, wo sitzen Sie denn? Sitzen Sie im Dünndarm oder sitzen Sie im Dickdarm? Wenn Sie im Dünndarm sitzen, dann verweise ich nochmal auf das, was ich bei der Endometriose zum Beispiel gesagt habe. Die Dünndarmfehlbesiedlung ist ein Symptom. Also müssen wir hier einen Schritt nochmal zurückschauen und gucken, finden wir denn heraus, was hat denn das überhaupt ermöglicht, dass sich die Bakterien dort niederschlagen? Und dann wäre es natürlich wichtig, das zu adressieren. Zur Therapie natürlich dazu. Wenn Sie sich nur im Dickdarm befinden, dann gibt es halt unterschiedliche Therapieansätze. Neben dem Pflanzlichen können wir auch pharmakologisch arbeiten. Hier brauchst du einen Arzt oder eine Ärztin, die dir die Medikamente, die sind rezeptpflichtig, verschreiben kann. Es gibt Stoffe wie das partiell hydrolysierte Guarkernmehl, also ein Ballaststoff, ein Präbiotikum, was hier unterstützend eingesetzt werden kann. Und insgesamt Methan macht ganz häufig ja Verstopfung. Und das ist immer der allererste Schritt. Und das war nämlich auch, glaube ich, eine Frage, die ich sonst noch bekommen habe. Was ist das Wichtigste bei der Immotherapie? Das war noch eine andere Frage. Das Wichtigste ist erstmal Durchfluss schaffen. Das bedeutet, dass man täglichen Stuhlgang hat. Und hier kann man meines Erachtens kann man unterschiedliche Sachen einsetzen. Das bitte immer unter Absprache mit dem Therapeuten. Aber womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel Magnesiumoxid. Man kann eben auch mit Präbiotika arbeiten, wie dem PHGG, dem partiell hydrolysierten Guarkernmehl. Man kann prinzipiell auch Stuhlweichmacher nehmen, die es klassischerweise in der Apotheke gibt. Also hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber mein Fokus wäre, bevor ich überhaupt erstmal mit einer Therapie anfange, ist, ich möchte mit anderen Präparaten erreichen, dass ich einen Durchfluss habe, weil das ist, Stuhlgang ist ja auch eine Reinigung von uns, von Giftstoffen, von Bakterien. Und wenn ich jetzt annehme, jemand ist verstopft und ich gebe Stoffe, also Antibiotika, die Bakterien zum Absterben bringen, aber ich habe keinen Stuhlgang, dann zersetze ich ja die Bakterien an Ort und Stelle und die geben ihren ganzen Müll auch erstmal in den Darm ab, der sich nicht reinigen kann, was dann dazu führen kann, dass viel mehr Müll aus dem Darm natürlich in deinen Körper kommen kann. Insofern das Wichtigste ist erstmal Durchfluss schaffen. Ansonsten kann man zum Beispiel auch, wenn die IMO nur im Dickdarm ist, Symbiose lenkend arbeiten. Das bedeutet, Symbiose lenkend, wenn wir eine Fehlbesiedlung Richtung Methan im Dickdarm haben, dann könnte man eben ein Gegengewicht schaffen, indem man Probiotika, also in Anführungsstrichen gute lebende Bakterien mit einführt, um hier eben ein Gegengewicht zu schaffen, auch gerne sporenbasierte Probiotika. Damit habe ich auch gute Erfahrungen eben machen können. Ja, das nächste Thema, und da sind wir vielleicht gerade bei einem ganz guten Übergang, Thema Stuhlregulation. Kann ich denn bei der SIBO Flohsamenschalen einsetzen? Generell ist es so, Flohsamenschalen zählen zu den Ballaststoffen, insbesondere zu den löslichen Ballaststoffen. Die löslichen Ballaststoffe dienen Bakterien in der Regel als Futter. Das bedeutet, Bakterien können es zur Energiegewinnung nutzen. Und Energiegewinnung bedeutet dann in Bakterienleben übersetzt auch Gasbildung. Das ist ja genau das, was wir bei der Dünndarmfehlbesiedlung eigentlich nicht wollen. Und jetzt ist es aber so, die Flohsamenschalen haben da eine Besonderheit. Sie sind zwar lösliche Ballaststoffe, aber sie können, davon geht man zumindest stark aus, nicht fermentiert werden. Nicht fermentiert bedeutet, die Bakterien können diesen Ballaststoff, obwohl er löslich ist, nicht zur Energiegewinnung und damit auch nicht zur Gasbildung heranziehen. Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass es nicht von allen vertragen wird. Aber ich würde bei den Flohsamenschalen sagen, es ist zumindest ein Versuch wert, wenn man sowas macht, einfach immer kleine Mengen anfangen, vielleicht mal mit einem viertelsten Teelöffel beginnen, wenn du unter Verstopfung leidest, aber auch wenn du nicht unter Verstopfung leidest, bei den Flohsamenschalen, die sind unfassbar quellfähig, immer genug dazu trinken. Sonst kann es tatsächlich sein, dass du den Zustand der Verstopfung sogar damit eher verschlechterst. Eine ganz spannende Frage, die ich noch bekommen habe, welchen Einfluss hat unser Nervensystem auf die Dünndarmfehlbesiedlung? Und ich kann sagen, das Nervensystem hat einen riesigen Einfluss auf unsere Verdauung, auf Reizdarmbeschwerden und auch auf die Dünndarmfehlbesiedlung. Warum ist das so? Das ist auf der einen Seite so, weil unser Bauchgehirn, das enterische Nervensystem, das ist der Ort, an dem die zweitmeisten Nervenzellen im Körper gefunden werden. Man kann sich das so vorstellen, in der Natur wird alles abgebaut, was nicht gebraucht wird. Wenn unser Körper sich über die Evolution von Jahrhunderten und Jahrtausenden dafür entschieden hat, dort so viele Nervenzellen anzubringen, dann haben die eine verdammt große und wichtige Aufgabe. Und dieses Nervensystem, das enterische Nervensystem oder auch Bauchgehirn, in Kombination mit dem vegetativen Nervensystem, das heißt Parasympathikus und Sympathikus, Stress- und Entspannungsnervensystem, das orchestriert deine Verdauung. Das hat einen Einfluss auf die Durchblutung deines Darms. Das hat einen Einfluss auf die Bewegung deines Darmes und auf die Produktion deiner Verdauungsenzyme und damit auch weiter sogar einen Einfluss auf dein Mikrobiom. Wenn du hier eine Fehlfunktion hast, kann es zu den unterschiedlichsten Verdauungsbeschwerden kommen. Reizmagen, Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, Blähbauch, Durchfall, Verstopfung. Theoretisch ist all diese gesamte Palette durch eine Fehlfunktion des Nervensystems erklärbar und potenziell auch therapierbar. Und in der Erfahrung der letzten 10 bis 15 Jahre meiner Arbeit kann ich sagen, ich habe das Nervensystem in seiner Einfluss wirklich unterschätzt. Wir sind in der westlichen Welt durch unterschiedliche Gründe vom Nervensystem her in der Regel dysreguliert. Das heißt, wir sind unter Stress, wir sind unter vermehrter Anspannung und das insbesondere bei Menschen mit funktionellen Verdauungsbeschwerden. Insofern hat es einen unfassbaren Einfluss, positiv auf das Nervensystem einzuwirken. Und vielleicht da noch ein kleiner Ausflug. Wenn ich sage, viele von uns sind dysreguliert vom Nervensystem, das kann sehr viel subtiler sein, als du das vielleicht wahrnimmst. Es kann sein, dass du von dir sagst, ich bin nicht gestresst. Und es kann aber sein, dass ich sage, du bist trotzdem dysreguliert, weil wir gewöhnen uns an Stress. Es ist sogar so, dass Stress von den Hormonen her und der Wirkung auf unser Gehirn zum Teil sogar süchtig machen kann. Dopamin, ein Belohnungshormon, was uns süchtig machen kann, ist auch ein Stresshormon. Social Media, die ganzen Apps auf deinem Handy, die sind so programmiert, permanent Dopamin auszuschütten, um dich quasi anzuregen, um dich interessiert zu halten, neugierig zu halten, in der App zu halten. Und das ist aber wiederum Stress tatsächlich für dein Nervensystem. Das kann sein, dass du das einfach gewohnt bist und das gar nicht als Stress empfindest. Das, was du dich fragen kannst, gibt es vielleicht Momente im Leben, wenn du wirklich weit in der Natur bist, wenn du einen langen Urlaub hast, ohne große Reize oder Einflüsse. Das heißt, ich meine jetzt keinen Städtetrip, ich meine auch nicht die aufregende Weltreise, sondern vielleicht den langweiligen und langsamen Wanderurlaub in der Natur. Vielleicht kennst du da dieses Gefühl, dass du zur Ruhe kommst. Das ist wirklich Entspannung und das erleben die meisten Menschen eben mittlerweile nur noch als Ausnahme. Das kann auf die Dauer dein Nervensystem umprogrammieren. Das heißt, dieses Gestresstsein wird zur Gewohnheit. Und das wiederum hat natürlich einen Einfluss darauf, wie du verdaust. Es hat noch viel mehr Einflüsse. Schau gerne mal im Podcast. Ich habe mittlerweile schon mit vielen tollen Interviewpartnern Folgen zu diesem Thema Nervensystem, Regulation, Traumata aufgenommen. Insofern, da findest du schon sehr viele Informationen. Aber ja, Nervensystem, es ist wichtig. Wie können wir unser Nervensystem helfen? Ich denke, es ist auf der einen Seite eine Art Ordnung, die wir im Leben schaffen dürfen. Das bedeutet, dass wir achtsam mit uns sind. Was dysreguliert uns? Meistens sind es einfach zu viele Einflüsse, zu viele Projekte. Und dass wir dann bewusst sagen, okay, vielleicht nehme ich auch einfach in Kauf, dass ich Dinge vermeintlich verpasse. Das ist ja so dieser neue Begriff Fear of Missing Out, FOMO, dass wir quasi etwas verpassen könnten. Und deswegen müssen wir ständig am Ball bleiben. Und vielleicht ist das genau der Punkt. Wir dürfen einfach Gartenarbeit machen. Wir dürfen in der Natur sein. Wir kriegen vielleicht gar nicht mit, was alles Spannendes in der Welt passiert, aber das ist genau das, was unser Nervensystem eigentlich braucht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Techniken wie eine Art Zähneputzen fürs Nervensystem, Atemübungen, Yoga, Meditation, die du in einer Art Routine in dein Leben einbringen kannst, um dein Nervensystem auch von der Seite her immer wieder zu unterstützen, zu regulieren. Aber das Wichtigere in meinen Augen ist tatsächlich, dass wir unser Leben so gestalten, dass es eben nicht so aufregend ist. Und das fand ich einen sehr spannenden Hinweis von Renan Wert, mit der ich auch einen Podcast aufgenommen habe. Verbindung. Verbindung mit anderen Menschen, idealerweise natürlich mit regulierten Menschen. Das ist wichtig für unser Nervensystem, um selber zu regulieren. Ja, dann eine Frage, die ich noch bekommen habe. Reizdarm postinfektiös. Ja, gibt es. Jeder zehnte Mensch nach einer Magen-Darm-Infektion, insbesondere einer Lebensmittelvergiftung, hat danach weiterhin Reizdarm-ähnliche Beschwerden oder funktionelle Verdauungsbeschwerden. Und Dr. Marc Pimentel hat das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene untersucht und hat festgestellt, dass nach Lebensmittelvergiftungen es zu einer Autoimmunreaktion kommen kann. Das bedeutet, in der Abwehr von den Bakterien der Lebensmittelvergiftung hat das Immunsystem einen Fehler gemacht und hat jetzt einen Abwehrstoff gegen den eigenen Körper gebaut. Und das führt dann dazu, dass der Dünndarm langsamer arbeitet und auf dieser Basis kann sich dann eine Dünndarmfehlbesiedlung festsetzen, die dann eben reizdarmähnliche Beschwerden machen kann. Insofern, es gibt unterschiedliche beziehungsweise es gibt unterschiedliche Definitionen des postinfektiösen Reizdarmsyndroms. Es gibt das eine, was eben nach einem Magen-Darm-Infekt Lebensmittelvergiftung übrig bleiben kann. Und es gibt die Definition aus dem Dunstkreis von Dr. Marc Pimentel, wo es eben nach einer bakteriellen Lebensmittelvergiftung zu einer Autoimmunreaktion gekommen ist, auf Basis dessen sich dann eine Dünndarmfehlbesiedlung bilden kann. Und gerade in diesem Fall ist leider die Therapie der Dünndarmfehlbesiedlung zum Teil recht hartnäckig, weil wenn das Immunsystem permanent dafür sorgt, dass ein Teil des Dünndarms langsamer fließt, dann besteht hier immer wieder die Möglichkeit, dass sich Bakterien auch neu ansiedeln können. Das heißt, auch nach einer erfolgreichen Dünndarmfehlbesiedlungstherapie kann es hier eben zu Rezidiven kommen. Dann ist die Frage gewesen, die kann ich kurz beantworten, ob eine Wasserstoff- und Methan-Dünndarmfehlbesiedlung gleichzeitig vorkommen kann. Ja, das ist sogar ganz häufig der Fall. Generell ist es so, die Methan-IMO, wenn wir uns die biochemische Formel von Methan anschauen, dann ist das CH4, also vier Wasserstoffatome, die kommen eben, wie der Name schon sagt, da muss Wasserstoff vorhanden sein, dass Methan überhaupt gebildet werden kann. Insofern ist bei einer IMO eigentlich auch immer sind Wasserstoffproduzenten mit an Bord. Und es gibt, das wissen wir aus den Forschungen der USA, sogar den Fall, dass alle drei Formen der Dünndarmfehlbesiedlung gleichzeitig in einem Darm vorkommen können. Das ist allerdings tatsächlich eher ein seltener Fall, als dass es die Regel ist. Was haben wir noch? Wir haben noch zwei Fragen, und zwar das eine ist das Thema Zusammenhang Gallensäurereflux und SIBO. Das ist ein bisschen jetzt anders wie das Gallensäureverlustsyndrom. Der Gallensäurereflux bedeutet, dass die Gallensäure, die eben nach dem Magen in den oberen Teil des Dünndarms dazugegeben wird, aus irgendwelchen Gründen zurückläuft in den Magen. Ob das mit der SIBO zusammenhängt? Ja, auch das gibt es vermehrt bei der Dünndarmfehlbesiedlung. Wobei es hier natürlich mehrere Sachen sein müssen. Die Vorwärtsbewegung des Darms in Richtung Ausgang sollte gestört sein. Das heißt, dass es quasi Wellen gibt, die zurücklaufen und gleichzeitig der Magenausgang, der Pylorus, muss entsprechend die Gallensäure auch durchlassen. Es kann sein, dass durch diese ganzen Motilitätsgeschichten bei der Dünndarmfehlbesiedlung, das heißt, dass die Dünndarmfehlbesiedlung aufgrund einer Motilitätsstörung, einer Bewegungsstörung des Magen-Darm-Trakts entstanden ist. Auf Basis dessen kann es auch sein, dass es eben zu einem Rückfluss der Gallensäure kommen kann. Das muss ich jetzt mal so nebulös lassen, weil hier gibt es ganz viele Wenn und Abers, sodass ich jetzt nicht pauschal sagen kann, ja, die SIBO ist dafür verantwortlich, sondern es kann hier eine Häufung geben, aber es ist jetzt nicht so, dass die SIBO ausschließlich der Grund ist, warum es sowas gibt. Und dann war noch eine Frage, die ich spannend fand, der Zusammenhang von Magen-Bypass. Das ist eine Operation, die bei stark übergewichtigen Menschen zum Teil gemacht wird. Da wird quasi der Magen, ich nenne es mal, getrennt und man hat nur noch einen kleinen Anteil, wie so einen kleinen Kunstmagen mit einem kleinen Volumen, der an der Speiseröhre hängt und der wird dann wiederum in den Dünndarm geleitet und wir haben den Rest vom Magen blind, der dann auch immer noch in den Dünndarm geleitet wird. Und das Ziel ist quasi, dass der Magen, wo dann das Essen reinkommt, klein ist, sodass eine schnelle Sättigung und beziehungsweise auch eine verminderte Nahrungsaufnahme überhaupt möglich ist. Und durch die Konfiguration haben wir, also durch die Operation haben wir aber ja auch ein blindes Ende vom Dünndarm, das am Magen hängt. Und das ist bekannterweise eine sehr starke Möglichkeit, dass sich dadurch dann Bakterien dort ansiedeln können. Und da ist auch tatsächlich die Dünndarmfehlbesiedlung überhaupt bekannt geworden. Durch solche operierten Menschen wusste man, dass es dieses Phänomen der Fehlbesiedlung des Dünndarms überhaupt gibt. Wenn jetzt die Frage wäre, wie kann man das therapieren, würde ich sagen, das ist schwierig bis vielleicht unmöglich, wenn das in dem Bereich liegt, die Dünndarmfehlbesiedlung, die an dem blinden Ende des Magens hängt, dann kommt ja auch keine Therapie wirklich dorthin. Das heißt, wenn ich jetzt ein Antibiotikum oder pflanzliche Präparate einsetze, dann passiert das ja gar nicht diesen Bereich des Darms, weswegen ich vermuten würde, dass hier nur eine Rückverlegung der Operation diese Dünndarmfehlbesiedlung wirklich beheben konnte. Ja, das waren jetzt die Fragen, die bei mir angekommen sind zu dem Thema Dünndarmfehlbesiedlung. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge mit euren Fragen machen, die, sag ich mal, von dem Thema der Dünndarmfehlbesiedlung entkoppelt ist. Und was mich aber total interessieren würde, wie gefällt dir diese Art der Podcast-Folge? Ist es spannend für dich? Macht dir das Spaß, dass du auch die Möglichkeit hast, deine Fragen einzureichen, dass ich darauf reagieren kann? Schreib mir das super gerne in die Kommentare auf der Plattform, wo du unterwegs bist und diesen Podcast hörst. Oder du kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram deine Meinung dazu dalassen.